Ich darf heute mit euch den vorletzten Abschnitt im Buch Esther anschauen. Das ist Kapitel 8, es folgen Kapitel 9 und 10, die wird Daniel nächstes Mal machen. Kapitel 10 ist sehr, sehr kurz, deswegen ist das alles zusammen. Und wir sind so kurz vor knapp am Ende dieses Buches angelangt. Was ist das Buch Esther? Das Buch Esther ist ein Buch im Alten Testament, das beschreibt, wie das Volk Gottes, die Juden im Perserreich, ein Riesenkomplott, der sie komplett ausrotten sollte, entkommen. Und das, ohne dass Gott ein einziges Mal in diesem Buch erwähnt wird. Luki hat es vorhin schon gesagt. Trotzdem strotzt dieses Buch vor göttlichen Fügungen und Wundern, die man durch Zufall so gar nicht erklären kann. Und wir sehen auch heute wieder, hoffe ich, wie stark Gott in diesen Details wirkt und wie stark er da im Hintergrund ist, auch wenn er hier nicht explizit genannt wird. Wir sehen das heute besonders, dass Gott ein Gott der Umkehrungen ist, dass er alles so dreht, wie er es möchte und wie er es von vornherein festgesetzt hat. Gottes Wille, sein Plan wird so oder so eingehalten, denn Gott ist souverän in allen Dingen. Ich sehe einen ganzen Haufen neuer Leute, deswegen will ich euch mal so eine kurze Einführung geben, was bis jetzt passiert ist und wo wir eigentlich herkommen oder um was es hier im Großen und Ganzen geht. Und ich fange relativ weit vorne an bei einem König namens Zedekia. Das war ein König in Juda. Juda war geteilt in zwei Reiche. Israel war geteilt in zwei Reiche. Danke, Daniel. Das Nordreich und das Südreich. Und im Reich Juda war eben der König Zedekia. Und der war ein Vasall des Königs von Babylon. Und der hat sich irgendwann entschlossen, gegen diesen König in Babylon zu rebellieren. Obwohl Jeremia, das ist ein Prophet, den viele von euch mal gehört haben könnten, ihn ausdrücklich davor gewarnt hat und es somit gegen Gottes Willen war. Zedekia stellt sich also gegen den Willen Gottes, rebelliert und kriegt prompt die Quittung. Der König aus Babylon fällt ein, tötet viele Juden, zerstört Jerusalem, zerstört den herrlichen, prächtigen salomonischen Tempel und führt die Oberschicht, sage ich mal, aus dieser Gruppe weg in die Gefangenschaft und ins Exil nach Babylon. Ungefähr 47 Jahre später kippt die Situation. Der König Kyros II. Oder auch als Kyros der Große bekannt. Es war ein Perserkönig, der vorher Perser und Meder vereinigt hat und dann angefangen hat, sein Weltreich aufzubauen. Marschiert in Babylon ein, besiegt das Glorreich und damit endet das Babylonische Reich und es beginnt das Perserreich und diesem Kyros II. Kyros II. Hatte eine ganz andere Strategie, als man das so aus dieser Zeit vielleicht erfahren oder annehmen würde. Kyros hat beschlossen, den Leuten viele Freiheiten zu lassen, auch was religiöse Dinge angeht. Das heißt, die konnten ihre eigenen Götter anbeten. Und das bedeutete für die Juden aber auch konkret, dass sie zurück durften in ihr eigenes Land. Und so kam es zu mehreren Wellen, in denen dann die Juden wieder zurück in ihr verheißenes Land, nach Israel gegangen sind. So ein paar Namen, die da vielleicht immer auftauchen, Zerubabel, Esra und Nehemia. Nehemia dürftet ihr aus einer Reihe, die wir vor einiger Zeit hatten, noch kennen. Das ist die Geschichte, wo die Stadtmauer, die vorher zerstört wurde, wieder aufgebaut wurde unter großem Druck von außen. Die Geschichte, die wir uns anschauen, die spielt zwischen Esra und Nehemia. Das ist die Zeit, in der viele Juden noch im Perserreich waren. Warum? Einfach, weil es im Perserreich deutlich angenehmer war als in dem verwüsteten Israel. Da war nichts übrig. Das war alles platt gemacht. Da gab es keine ökonomischen Perspektiven. Die Leute hatten sich in dem reichen Leben aufgebaut, waren vielleicht sogar anerkannt, angesehen, hatten Geld. Ihnen ging es gut. Wieso sollten sie zurück in dieses Kriegsgebiet gehen? Und so kommt es, dass auch Mordekai und Esther ist seine Cousine und gleichzeitig seine Pflegetochter, wenn man das so sagen darf, da sie eine Weise war, dass die im Perserreich unterwegs waren. Und zwar genau in der Stadt Susa. Und die Stadt Susa wurde unter König Ahasveros zum politischen und kulturellen Zentrum des Perserreiches. Dieser König Ahasveros ist euch vielleicht besser bekannt als König Xerxes. Das ist der griechische Name für diesen König. Und den kennen einige von uns, die mal im Kino waren, vielleicht aus dem Film 300. Das ist diese Schlacht bei den Thermopylen, wo die Perser die Griechen angreifen und dann bei einer Enge durch so ein Gebirgspass müssen, diese Thermopylen. Und dann sind da der griechischen Geschichtsschreibung zufolge, wie man der glauben möchte, ist jedem selber überlassen, 300 Spartaner, die dieses riesige Perserheer aufhalten. Und die werden dann geschlagen durch einen Verrat und die Perser laufen in Griechenland ein. Und wir sehen letztlich, dass wir sehen aber dann später, dass das Perserreich keinen Erfolg in Griechenland hat und dort große militärische Niederlagen einstecken muss. Genau, und wir sehen das hier nochmal kurz auf der Karte. Dieses Perserreich war wirklich riesig. Das erstreckt sich über Teile Afrikas, über den kompletten Nahostraum bis hin nach Indien. Und hier oben haben wir Griechenland. Das war diese Stelle, wo Xerxes da gerne einmarschiert wäre. Xerxes wird insgesamt dargestellt als jemand, der nicht sonderlich viel Erfolg hatte, was das Militärische anging. Und er wurde auch als Privatperson oder als Persönlichkeit nicht super stabil dargestellt. Das, was ich euch jetzt erzähle, basiert auf einem Bericht von Herodot. Das ist der Vater der Geschichtsschreibung, wie er genannt wird. Ist ein Grieche. Griechen waren die Gegner. Wie viel man da reininterpretieren möchte, ist euch überlassen. Aber es ist relativ bezeichnend. Es gibt eine Geschichte, da wollte Xerxes oder Hasferos eine Brücke bauen, eine militärische Brücke. Und kurz bevor die fertiggestellt war, kam ein Sturm und hohe Wellen und die haben die Brücke zerstört. Und zur Strafe ließ er dann einige Männer an den Strand laufen und ins Wasser so rein mit Peitschen und hat das Meer 300 Mal auspeitschen lassen, als Strafe dafür, dass es seine Brücke kaputt gemacht hatte. Also war so ein bisschen ein Spezialist und ist auch nicht sonderlich bekannt dafür, dass er große Taten erbracht hätte. Das, was er macht, ist, er zieht sich in seine Stadt zurück, er baut große Prachtbauten, er ist eher mit sich selber und seinem Reichtum und seinem Glanz beschäftigt. Und so wundert es auch nicht, dass das Erste, was wir hier über diesen König im Buch Esther lernen, ist, dass er eine große Party veranstaltet, ein großes Fest. Und zwar so groß, dass es alle Dimensionen sprengt. Über mehr als 100 Tage ging da richtig die Sause ab. Und er präsentiert sein Reichtum, seine Macht, seine Größe. Und am Höhepunkt dieses Festes entschließt er sich, vielleicht seinen schönsten Besitz vorzuzeigen, nämlich seine Frau Vashti. Und die müssen wir uns vorstellen, die waren alle relativ angeheitert. Und dann hätte die arme Frau da vorgehen müssen und sie ein bisschen präsentieren müssen. Ist wahrscheinlich nicht sonderlich angenehm. Und sie sagt, nee, mache ich nicht. Lass ich bleiben. König ist völlig wutentbrannt, denn was er sagt, ist ja Gesetz. Und so beschließt er nach einer Beratung mit seinen Vasallen und seinen Untergebenen, dass die abgesetzt werden muss. Dann geht man davon aus, dass dieser Griechenlandfeldzug dazwischen war. Und einige Jahre später sitzt wieder in seiner Burg, ist ein bisschen frustriert vielleicht und überlegt sich, irgendwas fehlt mir. Ach, da war ja was. Ich wollte ja eine neue Königin suchen. Und so kommt es, dass er ein landesweites oder reichweites, das hört sich dumm an, ein reiches, weites Casting ausruft, die ganzen schönsten Frauen zusammentrommeln lässt und sie dann sich vor ihm präsentieren müssen und er sucht sich eine aus, die ihm am besten gefällt. Und eine dieser Anwärterinnen war tatsächlich auch diese Esther, von der ich vorhin schon gesprochen habe und die dem Buch den Namen gibt. Und Esther gewinnt diesen Contest, wird Königin und sitzt dann in diesem Palast ganz oben an der Stelle. Aber, und das muss man dazu sagen, Mordecai hat ihr vorher gesagt, dass sie auf keinen Fall sagen soll, dass sie Jude ist oder dass sie verwandt ist mit Mordecai. Während Esther als zu Königin wurde, gab es noch eine andere Gestalt, die zur Macht kommt, das ist Haman. Und dieser Haman war ein Feind der Juden, der kommt aus einem anderen Stamm, die haben eine lange Geschichte mit Streit und Ärger. Wer das nochmal genauer hören möchte, darf sich die Predigt vom Andreas anhören auf der Website. Aber dieser Haman kommt zu Macht und Ehre, wird quasi höchster Beamter im Hause des Königs und alle müssen sich vor ihm verbeugen. Das machen auch alle, bis auf einer, nämlich Mordecai. Und Haman ist natürlich komplett ausgerastet, findet es gar nicht lustig und entschließt sich, statt nur diesen einen Mordecai hinzurichten, kompletten Juden auszurotten. Das liegt zum einen daran natürlich, dass Mordecai ihn gereizt hat, aber zum anderen wahrscheinlich auch an der längeren Geschichte, die dahinter steckt. Und so geht er zum König und fragt, könnte ich das bitte machen? Ich habe dir hier auch einen Haufen Geld, dann könnte ich dir anbieten dafür. Und der König sagt, nee, mach mal, hier hast du meinen Siegelring und kümmere dich drum, wie du es möchtest. Passt irgendwie so in dieses Xerxes-Bild, alle Verantwortung abdrücken und sich um sich selber drehen. Und so kommt es, dass er den königlichen Schreiber und die königlichen Boten zusammenruft, dann lässt er ein Gesetz aufschreiben und sagt, dass an einem gewissen ausgelosten Tag alle Juden getötet werden müssen. Die Reiter, die tragen das in alle Lande hinaus und die ganzen Juden sind komplett entsetzt. Einschließlich Mordecai, der dann in Sack und Asche, komplett mit zerfetzten Klamotten, klagend vor dem Palast auftaucht. Das kommt Esther zu Ohren und Esther wird dann von Mordekai gedrängt, doch bitte zum König zu gehen, dass er da irgendwie noch eine Lösung findet und dass dieses Unglück, das den Juden droht, abgewendet wird. Esther ist da erstmal gar nicht begeistert, denn zum König zu gehen ist verboten, das darf sie nicht so einfach, sie müsste gerufen werden. Und somit ist es eine lebensgefährliche Situation, die sie sich da begibt. Und nach einem längeren Fasten und Betenzeit geht sie dann tatsächlich auch zum König. Der König begnadigt sie, vergibt ihr, dass sie einfach so aufgetaucht ist und lässt sie ihren Wunsch äußern. Sie sagt aber nicht direkt, komm, rette bitte alte Juden, sondern sie sagt, komm mit Haman zu mir zum Essen. Und der König sagt, ja, mach mal. Dann treffen sie sich gemeinsam zum Essen, sitzen beisammen und statt dass Esther jetzt endlich mit der Sprache rausrückt, sagt sie, kommt morgen bitte nochmal zum Essen. Und Haman fühlt sich natürlich auf der Höhe seiner Laufbahn. Was gibt's Cooleres, als mit dem König und der Königin alleine privat zu speisen? Und so geht er raus mit hoch erhobenem Haupt und sieht aber irgendwie doch noch Mordekai und stellt fest, Mist, das passt mir gar nicht. Dann lässt er seine Leute zusammenrufen und die beraten sich und er sagt, komm, wir bauen einen Riesengalgen und da hängen wir den Kerl am nächsten Tag ran. Und so macht er sich früh morgens auf, rennt zum König und sagt, hey, bitte, bitte, ich würde den gern umbringen. Bevor er aber diese Bitte äußern kann, fragt der König ihn, wie er denn einen Mann ehren sollte. Denn der König hatte dann Nacht davor erfahren, dass Mordekai ihn zuvor gerettet hatte vor dem Attentat und er somit eigentlich eine Ehrung verdient hätte, die er aber nie bekommen hat. Und so kommt es, dass Haman diesen Mordekai, den er gerade umbringen wollte, auf dem Pferd durch die Stadt führen musste und ausrufen musste, so sieht jemand aus, den der König ehren möchte. Worst case. Und er rennt nach Hause, ist richtig frustriert und fertig und muss aber dann abends wieder zu dem Essen hin. Und bei dem Essen rückt Esther endlich mit der Sprache raus und sagt, hey, ich bin in Gefahr, jemand will mich töten. Und der König ist völlig ausgerastet. Natürlich, wenn man die Königin angreift, das ist ja ein Angriff auf den König auch, geht raus und Haman merkt, die Situation kippt hier ganz, ganz bedenklich. Geht dann zu Esther hin und wirft sich vor sie hin und bittet um sein Leben. Und der König kommt wieder rein und sieht, dass der da so ein bisschen Nähe aufgebaut hat, die nicht ganz schicklich ist und entscheidet sich, Haman direkt zu hängen. Und das ist, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Ich weiß nicht, ich war leider nicht da beim Karl. Es ist so ein lustiges Prinzip, ne? Wer anderen einen Galgen baut, der hängt selbst daran. Ich weiß nicht, ob er den gebracht hat, wahrscheinlich nicht. Okay, was passiert aber jetzt? Ist das Problem gelöst? Haman ist tot? Leider noch überhaupt gar nicht. Warum? Der Feind Mordekais oder der direkte Feind Mordekais ist vielleicht auf den Weg geräumt, aber in Wirklichkeit ist die große Gefahr, das was Esther ja eigentlich lösen sollte, nämlich die Juden zu retten, das ist noch eine präsente Gefahr. Das steht noch bevor. Denn jeder in den ganzen Provinzen, und das ist, wie ihr vorhin gesehen habt, das sind unheimliche Weiten, der denkt, ich darf die Juden töten. Es gilt also jetzt darum, den König zu bitten, dass er dieses Dekret oder dieses Gesetz widerrufen lässt. Und jetzt kommt ein anderes Problem, denn das, was bis jetzt passiert ist, ist ja eigentlich eine persönliche Sache des Königs gewesen. Ne? Esther sagt, ich werde angegriffen und der König denkt sich, nee, niemand greift meine Königin an, da greife ich sofort ein. Jetzt bittet aber Esther um einen Haufen von Leuten, die der König vorher, ohne mit der Wimper zu zucken, einfach hat ihrem Schicksal überlassen. Also der König ist jetzt nicht mehr selber involviert und die Bitte, die Esther jetzt an ihn richtet, das ist eine ganz, ganz andere Situation. Da steckt eine ganz andere Problematik dahinter, denn sie sagt dem König letztlich, die Entscheidung, die du getroffen hast, oder das, was du dazugelassen hast, das war Quatsch. Das war nicht so schlau. Und das passt nicht unbedingt in das selbstverherrlichte Bild eines Gottkönigs Xerxes. Aber wir schauen uns die Geschichte jetzt stückweise mal an. Und zwar in vier Abschnitten, wie es im Text hier auch gegliedert ist. Nämlich der erste Schritt, Mordekai kommt zu Ehren. An demselben Tag gab der König Ahasveros, der Königin Esther, das Haus Hamans, des Feindes der Juden, zum Geschenk. Mordekai aber bekam Zutritt beim König, denn Esther hatte ihm erzählt, was er für sie war. Und der König zog seinen Siegelring ab, den er Haman abgenommen hatte, und gab ihn Mordekai. Und Esther setzte Mordekai über das Haus Hamans. Also, Esther hat gesagt, hey, ich bin eine Jüdin. Es gab auch keinen Grund mehr zu verbergen, dass sie mit Mordekai verwandt ist. Und somit sitzt der König Xerxes und da, weiß, dass der Mordekai sein Schwiegervater ist, auf irgendeine komische Art und Weise. Und er weiß, dass Mordekai ihn einmal gerettet hat. Er hat gerade eine vakante Stelle. denn er hat seinen höchsten Beamten hinrichten lassen und denkt er sich, was ist einfacher, als den Typen zu nehmen, der direkt gerade dasteht. So ungefähr könnte man sich das vielleicht vorstellen. Und er macht das, was er immer macht, nimmt einen Siegelring, gibt ihn rüber, gibt die Verantwortung ab und sagt, hey, herzlichen Glückwunsch, du hast einen neuen Job. Mordecai ist also jetzt der höchste Beamte im Land. Das mag aus der Sicht von Xerxes ein bisschen, oder Hasferos, Entschuldigung, dass ich das durcheinander bringe, mag ein bisschen verwirrend wirken, aber das ist letztlich Gottes großer Plan, der dahinter steht. Esther bekommt vom König quasi als Entschädigung das komplette Haus Hammans geschenkt. Das Haus heißt hier sein gesamten Reichtum, seine Gebäude, seine Grundstücke und was auch immer der Kerl hatte. Und wenn wir uns die Geschichte vom Anfang anschauen, dann muss der wirklich sehr, 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 sehr vermögend gewesen sein. Und wenn wir uns jetzt mal ein paar Kapitel zurück eine Stelle anschauen, habe ich mal gemacht, fand ich ganz interessant, dann lesen wir dort Folgendes. Doch Haman überwand sich, als er heimkam, sandte er hin und ließ seine Freunde und seine Frau Seres holen. Und Haman erzählte ihnen von der Herrlichkeit seines Reichtums und von der Menge seiner Söhne und wie ihn der König so groß gemacht und ihn über die Fürsten und Knechte des Königs erhoben habe. Wir sehen hier, was Haman in seinem Leben am allerwichtigsten war. Das sind drei Punkte, nämlich einmal die Herrlichkeit seines Reichtums, sein Vermögen letztlich, die Menge seiner Söhne und die Stellung, die er beim König hatte, oder die Ehre, die ihm durch den König, durch seine hohe Position zuteil wurde. Und wir sehen, dass Gott jeden einzelnen dieser Punkte komplett auf den Kopf stellt. Seine Ehre ist komplett futsch, denn er hängt jetzt am Galgen. Und noch viel schlimmer, sein Erzfeind, der Kerl, den er am meisten hasst, der sitzt jetzt auf seinem Posten, der hat seine Ehre übernommen. Gott hat da komplett den Plan durchkreuzt. Sein Vermögen ist futsch. Das liegt auch bei seinem Erzfeind. Hamans wichtigstes Element in seinem Leben, sein Reichtum, seine Ehre, das ist weg. Und das hat sein Gegner. Und dann gibt es noch die Menge seiner Söhne. Ich will da nicht zu viel vorweggreifen, das wird Daniel nächste Woche ansprechen. Aber die werden auch nicht mehr allzu lang da sein. Gott dreht hier alles auf den Kopf. Und das von langer Hand geplant, wie ihr das hier durch die gesamte Geschichte gesehen habt. Weiter geht's. Esther muss also jetzt den König bitten, dass er dieses Dekret umkehrt oder dieses Gesetz umkehrt. Und ich habe gerade euch nochmal beschrieben, dass die Situation wirklich nicht einfach war. Und wir werden es jetzt auch sehen, wenn ich den Text nochmal kurz lese, dass Esther hier alles andere als sicher ist. Und sie sagen kann, ja, der hat mir schon zweimal Ja gesagt, das ist überhaupt kein Problem mehr. Und achtet einfach mal drauf, wie Esther hier spricht. Esther aber redete weiter vor dem König und fiel ihm zu Füßen, weinte und flehte ihn an, dass er die Bosheit Hamans, des Agagitas, abwenden möchte, nämlich seinen Anschlag, den er gegen die Juden erdacht hatte. Und der König streckte Esther das goldene Zepter entgegen. Da stand Esther auf und trat vor den König, und sie sprach, gefällt es dem König, und habe ich Gnade vor ihm gefunden, und hält es der König für richtig, und bin ich ihm wohlgefällig. So soll ein Schreiben ergehen, dass die Briefe mit dem Anschlag Hamans, des Sohnes Hammedatas, des Agagitas, widerrufen werden, die er geschrieben hat, um die Juden in allen Provinzen des Königs umzubringen. Denn wie könnte ich dem Unglück zusehen, dass mein Volk treffen würde? Entschuldigung. Denn wie könnte ich dem Unglück zusehen, dass mein Volk treffen würde? Und wie könnte ich zusehen, wie mein Geschlecht umkommt? Da sprach der König Ahasveros zur Königin Esther und zu Mordecai, dem Juden, seht, ich habe Esther das Haus Hamans gegeben und man hat ihn ans Holz gehängt, weil er seine Hand gegen die Juden ausgestreckt hat. So schreibt nun im Namen des Königs betreffs der Juden, so wie ihr es für gut haltet, und versiegelt es mit dem Siegelring des Königs, denn eine Schrift, die im Namen des Königs geschrieben und mit dem Siegelring des Königs versiegelt worden ist, kann nicht widerrufen werden. Also, seht ihr das? Was macht Esther hier? Esther wirft sich vor dem König hin. Sie fleht ihn an, sie weint, sie ist komplett außer sich. Und dann formuliert sie eine Bitte mit so ganz, ganz vielen Konjunktiven, wenn es dem König gefällt, wenn er denn unbedingt, wenn es ihm gut dünkt. Wenn ich Gnade vor ihm gefunden habe, wenn es der König für richtig hält und wenn ich ihm wohlgefällig bin. Seht ihr diesen ganzen Konjunktive, die wir hier sehen? Ich habe es, Esther ist völlig in der Bittsituation. Sie weiß, da ist noch lange nichts gewonnen. Da steht hier wirklich einiges auf dem Spiel. Basierend auf allem, was wir über Xerxes gelernt haben oder Ahasveros gelernt haben, könnte er eine völlig andere Entscheidung treffen. Könnte er das Gefühl haben, oh, Esther wird jetzt aufmüpfig und jetzt will sie meine Entscheidungen kritisieren, jetzt will sie rumnerven. Weg mit ihr. Könnte passieren, könnten wir sehen. Passiert aber nicht. Esther ist super, super vorsichtig. Und sie betont die Schuld Hamans. Sie sagt, so soll ein Schreiben ergehen, dass die Briefe mit dem Anschlag Hamans, sie betont nochmal, dass es wirklich von Haman kommt und nicht vom König selbst, des Sohnes Hammedatas, des Agagitas widerrufen wird, die er geschrieben hat. Also sie macht ganz deutlich, okay, das ist alles Hamans Schuld. Warum? Haman ist sowieso gerade nicht der beliebteste Kerl und der König kommt ja nicht auf die Idee, dass ihn irgendeine Schuld treffen könnte. Und so ist der König natürlich super entspannt und denkt sich, nee, läuft schon. Aber was ist es, was den König jetzt am Schluss wirklich überzeugt? Und das ist eine ganz, ganz interessante Sache, wie ich finde. Sie sagt in Vers 6 die Begründung, warum der König denn bitte das Volk retten soll. Und sie sagt, denn wie könnte ich dem Unglück zusehen, das mein Volk treffen würde? Und wie könnte ich zusehen, wie mein Geschlecht umkommt? Sie sagt nicht, hey König, das ist cool, Juden zu retten, das ist nämlich nett, das ist moralisch in Ordnung. Das ist was man tun sollte. Nein, sie sagt, König, ich bin deine Königin, du magst mich ja irgendwo. Und ich wäre super traurig, wenn die Juden umkommen. Und somit macht sie diese ganze Judenthematik zu einer Thematik, die sie persönlich angeht und die damit auch dem König persönlich angeht. Und somit ist der König natürlich voll offen dafür und gibt ihr dann nach. Was macht der König jetzt also? Erstmal sagt er, hey, ich habe euch das ganze Haus gegeben, ich bin ein netter Typ, schaut mich an. Ich habe den Kerl ans Holz gehängt, also aufgeknüpft, alles gut, weil er seine Hand gegen Juden ausgestreckt hat. Das ist vielleicht nicht ganz die Wahrheit, die er da transportiert, aber auf jeden Fall dreht er sich so hin, als wäre er der große Wohltäter der Juden, was er ja offensichtlich nicht war, da er kurz vorher bei Haman noch zugelassen hat, dass sie hingerichtet hätten werden sollen. Und er sagt, so schreibt nun im Namen des Königs betreffs der Juden, so wie es ihr für gut haltet, versiegelt es mit dem Siegelring des Königs. Und er macht genau das, was er schon immer gemacht hat, nimmt sein Siegelring und sagt, hey, ist mir alles zu viel Stress, macht ihr mal, findet ihr eine Lösung. Und was ist das Problem? Er kann nicht einfach sagen, das Gesetz gilt nicht mehr, sondern er muss das Gesetz, das er einmal erlassen hat, das muss bleiben, das steht fest. Das macht insofern auch Sinn, dass es ein sehr, sehr großes Reich war aus vielen unterschiedlichen Nationen. Und wenn der König in irgendeiner Form seine Gesetze widerruft, zeigt das, dass er instabil ist, dass er unsicher ist, dass er schwankt. Und das hätte nicht unbedingt zur Stabilität des Reiches beigetragen. Ergo ist es überhaupt keine Möglichkeit, dieses Gesetz zu widerrufen. Und da sagt er, okay, keine Ahnung, wie ihr das macht, aber macht mal, ihr kriegt das schon hin. Also machen sich Mordekai und Esther ans Werk, rufen, genau wie das damals Haman gemacht hat, die königlichen Schreiber zusammen und die Boten und lassen ein neues Dekret schreiben und ein neues Gesetz aufsetzen. Ich lese. Da wurden die Schreiber des Königs zu jener Zeit berufen im dritten Monat, das ist der Monat Sivan, am 23. Tag desselben. Und es wurde geschrieben, ganz wie Mordekai gebot, an die Juden und an die Satrapen und Statthalter und Fürsten der Provinzen, von Indien bis Äthiopien, nämlich 127 Provinzen. Jeder Provinz in ihrer Schrift und jedem Volk in seiner Sprache. Auch an die Juden in ihrer Schrift und in ihrer Sprache. Und es wurde geschrieben im Namen des Königs Ahasveros und versiegelt mit dem Siegelring des Königs. Und er sandte Briefe durch reitende Eilboten, die auf schnellen Rossen aus den königlichen Gestüten ritten. In diesen Briefen gestattete der König den Juden, sich in allen Städten zu versammeln und für ihr Leben einzustehen und zu vertilgen, zu erschlagen und umzubringen jede Heeresmacht der Völker und Provinzen, die sie bedrängen sollten, mitsamt den Kindern und Frauen und die ihren Besitz rauben wollten. Und zwar an einem Tag in allen Provinzen des Königs Ahasveros, nämlich am 13. Tag des 12. Monats, das ist der Monat Adar. Die Abschrift des Schreibens wurde in jeder Provinz als Gesetz erlassen, indem man es allen Völkern bekannt machte, damit sich die Juden auf diesen Tag vorbereiten sollten, um sich an ihren Feinden zu rächen. Und Eilboten, die auf königlichen Stuten ritten, zogen auf Befehl des Königs schleunigst und eilends voraus, sobald das Gesetz in der Burg Susan erlassen war. Was ist also die Lösung? Die Lösung ist nicht, das alte Dekret abzusetzen oder das alte Gesetz abzusetzen, sondern sie erlassen einfach ein neues Gesetz und sagen, okay, die Juden haben jetzt das Recht, sich zu versammeln und zu verteidigen. Ist es eine Lösung? Also irgendwie hätte ich jetzt im ersten Moment gedacht, wow, das hat das Problem noch gar nicht aufgehoben, weil ich habe immer noch Angst, wir müssen ja immer noch kämpfen, es könnte immer noch richtig schief gehen. Aber da steckt noch ein Ticken mehr dahinter. Denn durch dieses neue Gesetz durften sie sich versammeln und bewaffnen und gegen die anderen Leute vorgehen. Das bedeutet, der König hat ihnen gestattet, dass sie sich zu einer Macht zusammenballen. Ansonsten wäre das als Rebellion aufgegriffen worden und die Heeresmacht des Reiches hätte es einfach niedergetrampelt. Sie konnten sich vorher nicht wirklich verteidigen, weil sie sonst mit noch viel, viel mehr Gegnern hätten rechnen müssen. Zudem ist es jetzt so, dass der König gesagt hat, hey, ihr dürft euch verteidigen. Ergo signalisiert der König, dass er auf ihrer Seite steht und die Fürsten und die Armeen und alle Leute werden sich erstmal hüten, gegen die Juden vorzugehen. Das ist eine super Lösung und ist eine richtig, richtig geniale Sache. Wir mussten das Dekret oder das alte Gesetz nicht aufheben, denn das geht nicht, aber wir haben eine Möglichkeit gefunden, das umzudrehen. Die Juden haben jetzt eine echte, reale Chance. Und somit kommen wir zum letzten Punkt, nämlich zum Happy End oder zur Reaktion der Leute, die draußen stehen. Und ich lese wieder. Mordekai aber verließ den König in königlichen Gewändern, in blauem Purpur und weißen Leinen und mit einer großen goldenen Krone und einem Mantel aus weißem Leinen und rotem Purpur. Und die Stadt Susan jauchzte und war fröhlich. Für die Juden aber war Licht und Freude, Frohlocken und Ehre gekommen. Und in allen Provinzen und in allen Städten, wohin das Wort und Gebot des Königs gelangte, da war Freude und Frohlocken unter den Juden, Gastmahl und Festtag, sodass viele von der Bevölkerung des Landes Juden wurden, denn die Furcht vor den Juden war auf sie gefallen. Also die Leute haben gecheckt, was dahinter steckt, dass es eine riesige Sache ist, dieses neue Gesetz. Und man sieht sofort, die Leute fühlen sich, als wäre das Happy End jetzt tatsächlich gekommen. Die Juden frohlocken, sind fröhlich, es war Licht und Freude überall. Und wir sehen hier einige interessante Sachen, nämlich diesen letzten Vers, da möchte ich mal kurz eure Aufmerksamkeit drauf richten, da heißt es, sodass viele von der Bevölkerung des Landes Juden wurden, denn die Furcht vor den Juden war auf sie gefallen. Also hier steht nicht, dass sie sich bekehrt haben, weil sie plötzlich erkannt haben, wer Gott ist, sondern was hier steht, ist, dass sie so getan haben oder dass sie gesagt haben, ich stelle mich hinter die Juden, ich gehöre zu den Juden oder ich kämpfe mit den Juden, weil sie so viel Angst vor den Juden hatten. Und seht ihr diese riesen Unterschied, den wir haben? Am Anfang war Esther, die an den Hof des Königs kommt und die sich verstecken muss, die nicht sagen darf, dass sie Jüdin ist, einfach weil Juden wahrscheinlich nicht sonderlich hoch angesehen waren, weil Juden nicht sonderlich viel wert waren. Und jetzt am Schluss dieser Geschichte, nachdem wir all diese einzelnen Schritte gesehen haben, sind die Leute so, dass sie sagen, okay, ich bin kein Jude, aber ich tue so, als wäre ich Jude, ich stelle mich zu den Juden, ich kämpfe mit den Juden. Seht ihr diesen riesigen Umschwung, den Gott da bewirkt hat? Zwei der wichtigsten Positionen oder Posten im Königreich sind jetzt plötzlich mit Juden besetzt. Wir haben Mordekai, der als höchster Beamter jetzt einen ganzen Haufen Macht hatte, insbesondere weil der König ja anscheinend nicht so sonderlich interessiert daran war, sein Reich zu regieren. Und wir haben Esther, die Königin, die anscheinend alles beim König bewirken kann. Die Leute haben offensichtlich Angst. Oh, die Juden sind zur Macht gekommen. Es macht nicht mehr so viel Sinn, gegen Juden vorzugehen. Wir müssen uns jetzt anders entscheiden. Sie flüchten sich auf die Seite des Gewinners. Also, was sehen wir jetzt hier im Gesandten? Gott hat, ohne jemals namentlich erwähnt zu werden, komplett alles auf den Kopf gestellt. Alles. Wir sehen Esther, die verborgen hat, dass sie Jüdin ist. Und jetzt jeden, der behauptet, er wäre selber Jude. Wir sehen Mordekai, der in Sack und Asche vor dem König steht, oder vor dem Palast steht und wehklagt und heult. Und am Schluss vom König weggeht in königlichen Klamotten und mit einer riesigen goldenen Krone. Wir sehen Haman, der aufgestiegen ist, der prächtig war und der am Schluss alles verloren hat. Und das ist ein Thema, das wir in der Bibel öfters sehen. Oder das ist was Gott öfters mit seinem Volk als Geschichte schreibt. Ich erinnere euch mal an Josef, der aus dem Kerker in Ägypten zum zweiten Mann nach dem Pharao wurde. Oder vielleicht an Daniel, der in der Löwengrube sitzt und am Schluss trotzdem wieder zu großer Macht kommt. Die drei Freunde, die auch im Buch Daniel erwähnt werden, die in Feuerofen gesetzt werden oder gestellt werden, das überleben und dann plötzlich hohe Ämter einnehmen. Wir sehen, Gott ist in jeder Situation dabei. Gott hilft diesem Volk und bewahrt das Volk Israel, bewahrt die Juden vor ihrer Ausrottung. Wir lesen es zum Beispiel im Psalm 121, Vers 4. Da heißt es, siehe, der Hüter Israels schläft, noch schlummert nicht. Und das unabhängig davon, ob wir ihn jetzt namentlich erwähnt haben, ob wir ihn gerade sehen, ob er gerade super präsent ist und ein riesen Wunder bewirkt, wie es vielleicht bei Daniel der Fall war, oder ob das Ganze entspannt im Hintergrund abläuft und Gott dort die Fäden zieht. Und das hat mich an eine Geschichte erinnert, die ich bis heute immer noch nicht so ganz verstehe. Vor ein bisschen mehr als 70 Jahren jetzt hat sich Israel als Staat neu gegründet. Die Region unten im Nahen Osten, da wo heute Israel ist, die war ein britisches Mandatsgebiet. Die Israeliten sind da langsam zurückgekommen. Die Migration wurde von den Briten tröpfchenweise zugelassen, die wurde gestoppt. Es gab ein Waffenembargo, die Leute durften sich nicht bewaffnen. Und dann kam es am 14. Mai 1948 zur Gründung des Staates Israel. Und wie erwartet, haben die ganzen Leute außenrum, also das sind Libanesen, Transjordanier, die Saudis, Ägypter, ich habe bestimmt eine Iraker, Syrer, haben sofort Krieg erklärt und sind in dieses Land, das nicht mal genug Waffen hatte, um jeden einzelnen ihrer Soldaten zu bewaffnen, das geschweige denn Panzer hatte und das, deren Luftwaffe aus 7 Zivilflugzeugen bestand. Die sind einmarschiert. Und ich habe das hier mal so als Karte kurz mitgebracht. Israel war zerklüftet, zerklumpt, weil einfach dieser UN-Teilungsplan kompletter Blödsinn war, sage ich mal an der Stelle. Israel war schwach, konnte sich nicht verteidigen und wurde plötzlich von 6 Großmächten in diesem Raum angegriffen. 2 Jahre lang ging dieser Krieg und am Schluss hatte Israel den größten Teil des heutigen Gebietes, also ungefähr dieses Gebiet, komplett erobert und gehalten und die Feinde zurückgeschlagen. Da unten spricht, also wir nennen es den Unabhängigkeitskrieg, ihr kennt es vielleicht als Palästinakrieg, und im arabischen Raum wird es als die Schande bezeichnet. Gruselig. Ein kleines Volk ohne Waffen, ohne Gegenwehr, konnte sich komplett alleine in so einer Situation halten. Und Israel ging es da nicht sonderlich gut weiter. Es gab immer mal wieder einen Krieg. Dauerhaft eigentlich. Die Leute außenrum hassen sie. Es gibt Staaten, deren reine Existenz darauf beruht, Israel auszulöschen. Und trotzdem geht es Israel gut. Trotzdem prosperiert dieses Volk dort unten. Siehe, der Hüter Israel schläft, noch schlummert nicht. Was heißt das heute aber für uns? Was bedeutet das? Wir sind weder Mordekai noch Esther. Wir sind auch, glaube ich, größtenteils keine Juden. Wir können also nicht darauf pochen, dass wir irgendwann mal hohe Beamte werden. Wollen wir das auch überhaupt? Nein. Das, was darin steckt, ist, dass wir sehen, dass Gott treu ist, dass Gott seine Versprechen hält und dass Gott immer zu seinem Ziel kommt. Wenn Gott verspricht, dass das Volk Israel nicht ausgelöscht wird, wenn Gott Abraham damals versprochen hat, dass er seinen Nachkommen so zahlreich wie die Sterne oder wie den Sand am Meer machen wird, dann wird er das tun. Und wenn Gott uns versprochen hat, dass er uns rettet, dass er uns die Schuld vergibt und dass wir eines Tages bei ihm sein werden, dann gilt das genauso. Dann können wir uns darauf können wir das festhalten, können wir fest darauf vertrauen, können wir daran glauben. In unserem Leben mag nicht immer alles rundlaufen, mag nicht immer alles schön aussehen. Und wir werden am Schluss nicht mit königlichen Gewändern und einer Krone aus jeder komplizierten Situation herausgehen. Das steht nirgends. Das kann ich euch so nicht sagen. Aber was wir wissen und was uns versprochen ist und was uns prophezeit ist, ist ein Text, den ich super erbauend finde. Und ich möchte ihn euch einfach zum Abschluss noch vorlesen. Steht in Offenbarung, Kapitel 21, die ersten 7 Verse. Und ich sah, spricht jetzt Johannes, der die Offenbarung da hatte, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Lebens des Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Gott hatte kein Problem damit, das Volk Israel allein durch die Schönheit einer einzelnen Frau zu retten. Gott hat auch kein Problem damit, unsere Schuld zu vergeben, uns zu retten, uns zu seiner Braut zu machen, wie es hier sagt, uns aus diesem Leben ja, in die Ewigkeit zu führen. Ich denke, das ist eine super ermutigende Sache, das ist eine super schöne Sache, die wir hier sehen dürfen. Und ich möchte zum Abschluss einfach mit euch beten. Ihr könnt gerne dazu sitzen bleiben. Herr, ich danke dir, dass du ein Gott bist, auf den man sich verlassen kann. Dass du allmächtig bist, dass du treu bist, dass du deine Versprechen hältst. Gegen Israel, gegen Juda, gegen die Juden, aber auch gegen uns. Herr, ich danke dir von Herzen, dass wir wissen dürfen, dass du uns errettet hast, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, dein fehlerloses Leben hast für uns gegeben, Herr, dass wir jetzt in deinem Blut gerecht sein dürfen. Und dass wir wissen, dass wir eines Tages bei dir sind und dass uns nichts von dir trennen kann, sondern dass du uns fest in der Hand hast. Herr, ich danke dir, dass wir in jeder Lebenssituation, in all dem, was uns belastet, was uns runterzieht, dass wir wissen dürfen, dass du souverän bist, dass du keine Fehler machst und dass wir ja eines Tages bei dir sind und dass du alle Tränen und alles Leid wegwischen wirst und dass wir ja, glücklich und gerettet in deiner Gegenwart sein dürfen, Herr. Amen.